Konferenzen. Enregistrement zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Die Entwicklung vom Lützebäuer Literaturbetrieb an den 1960er und 1970er Jahren. So war der letzte Vortrag vom Konferenzzyklus Kulturgeschichte Lützebäuer von den 50er Jahren bis heute, den 9. März am KP zu Ettelbrück überschrieben. Es war auch eint mit den letzten kulturellen Evenementen vor dem Konfinement durch die Pandemie. Mein Name ist Carlo Link, seid herzlich willkommen hier um Radio 100,7. Die Konferenz hier war Fabienne Gilberts vom Institut National des Langues. Hier Analysen sind an drei Bereiche aufgeteilt. Aus Zeitgründen übersprangen wir an der Emission den dritten Teil, den wir euch aber nicht vorenthalten wollen. Ihr könnt diesen Teil an einer Audiofile auf 100,7.lu in der Konferenz nachlesen. Log ich gleich das Mikro weiter und Fabienne Gilberts.
Aus einem literaturgeschichtlichen Rückblick, den am Jahr 2003 unter dem Titel »Der Aufstand der Luxemburger Literaten« publiziert wurde, unterstreicht Roger Mondosch hat die bemerkenswerte Entwicklung, die Lützebäuer Literatur zinter den 80er Jahren gemacht hat. Er schwatzt von einem, ich zitiere, fruchtbaren literarischen Ausnahmezustand, von einer außergewöhnlich kreativen Epoche, die damals angefangen hat und bis und nächstes Jahrtausend daran angehalten hat. Und tatsächlich verändert sich Literatur und der Literaturbetrieb zu Lützebäuer an den 80er Jahren grundlegend. Mit den Editionen Guy Binsfeld, den Editionen Phi und den Editionen Obdalé gehen die erst wirklich literarisch Verlage gegründet. Den Guy Revenich und der Roger Mondosch hat entwickelt mit ihren Romanen und mit dem Atlantik und Chaco Clark den Genre vom neuen Lützebäuer Roman und setzen wichtige Impulse für Lützebäuer als Literaturspruch. Am Lützebäuer Schriftstellerverband entsteht eine Gewerkschaft, die sich für die Anerkennung vom literarischen Schreiben als Beruf auf die Trasche von den Lützebäuer Autorinnen und Autoren ersetzt. Es ist beeindruckend, wie viel sich an den 80er Jahren am Literaturfeld gedohnt hat. Mir, du stellst dich natürlich froh, wie konnte es dazu kommen? Wie war sie gerade an den 80er Jahren so viele Parallelentwicklungen geschieht? War es Zufall oder sind es Veränderungen auf irgendeine Art und Weise präpariert gehen? Was war eigentlich für drin? Dass ihr wohl kaum von der Kriegs- und der Heimatliteratur von den 40er und 50er Jahren direkt bei den postmodernen Romanen gesprungen. Mehr über die Lützebäuer Literatur aus der Zeit dazwischen, über die Literatur von den 60er und den 70er Jahren, war bis logisch wenig bekannt, weil sich noch bald jemand der Periode beschäftigt hat. Ich will euch an der nächsten guten Stunde also einen kleinen Überblick verschaffen über das Periode und ich will argumentieren, dass an der Zeit Grundlage gelöscht wurde für die Lützebäuer Literatur und den Literaturbetrieb an den 80er Jahren und darüber hinaus. Die Entwicklungen, die an den 60er und 70er Jahren stattfanden, werde ich ihr schon drei verschiedene Bereiche vom Literaturbetrieb mehr im Detail weisen. Vielleicht werfen wir einen Blick auf den Publikationssektor im Allgemeinen und auf Literaturzeitschriften im Besonderen. Zweitens will ich weisen, wie sich Lützebäuer Theater 10 an den 60er und 70er Jahren verändert hat. Und drittens werde ich die Gründung von Veranstaltungsformaten, Autors, Kollektiver und Gewerkschaften beschreiben. Und zum Schluss werde ich da probieren zu weisen, wie all das Entwicklungen zusammenhängen und wie sie eine Professionalisierung vom Lützebäuer Literaturfeld 4 getrieben haben. Aber weil ich überzeugt bin, dass ich die Literatur an ihrer Entwicklung nicht isoliert betrachten kann und sie immer im Zusammenhang mit anderen gesellschaftlichen Fällen muss gesehen, will ich mit einer kurzen Literatur- und sozialgeschichtlicher Kontextualisierung aufhängen. An der setzen wir nicht direkt an den 60er Jahren um mich an der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die ästhetisch und institutionellen Veränderungen, die Literaturfeld an den 60er Jahren erfasst haben, kann ich nämlich just adäquat verstehen, wenn ich sich die historischen Evenemente aus den 40er Jahren und ihre Konsequenz für die Literaturpraxis für uns anhalte. Tatsächlich wird während der Kriegsjahre keine nennenswerte Literaturpublikation zu Lützebäuer. Eine Recherche am Autorslexikon vom CNL weist, dass zwischen 1941 und 1943 insgesamt just 8 Bücher zu Lützebäuer veröffentlicht wurden. Die große Majorität von den Autorinnen und Autoren hat sich für eine künstlerische Distanz gegenüber dem Nazi-Regime entschieden und wollte sich nicht instrumentalisieren lassen. Eine bekannte Ausnahme ist Norbert Jacques, den sich der nationalsozialistischer Kulturpropaganda ja, zur Verfügung gestellt hat und im Krieg auch wenigst verroder Kollaboration aus dem Land verwiesen auf. Die Literaturproduktion ist aber direkt nach der Befreiung des Ugelauf. Nachkriegsliteratur war dabei besonders durch Kriegsthematik und den Diskurs über Themisch geprägt, was mit der allgemeinen gesellschaftlichen Stimmung an den 40er und 50er Jahren zusammenhängt. Literaturwissenschaftlerin Germaine Götzinger hält für Kriegsliteratur zwei Elementarfunktionen fest. Auf der einen Seite bietet Literatur ein Kader an, an dem sich mir einfach über den Krieg erzählen lässt. Die Personen, die aus einem KZ herumkommen sind oder auf andere Plätzen während der Kriegsjahre schlimme Erfahrungen gemacht hatten, also doch sie man schwer gefallen, sich über diese Erfahrungen mitzudehlen. Und ich denke, viele von uns kennen das vielleicht aus der eigenen familiären Situation. Ein Reihe Leute haben sich damals aber dafür entschieden, für ihre Erlebnisse abzuschreiben und zu veröffentlichen. Den Akt von der Verschriftlichung, sich nur einer literarischen Form, erlaubte dann im Gegensatz zum direkten mündlichen Bericht, eine gewisse Distanz zum Erlebten zu kreieren. Und als Beispiel für ein großes Unzahl über Berichte über das Leben am KZ können, dem Pierre Biermann sein Hinsat Nordzweiler Buchenwald, dem Karl Schnuck sein unbekanntes KZ oder auch aus der Schroer Zeit von 1940 bis 1945 vom August Kollar genannt gehen. Auf der anderen Seite repräsentieren die Texte aber auch den Wunsch, eine Tradition vom Gedanken und von der Erinnerung zu schaffen, indem sie sowohl die historischen Evenemente wie auch die persönlichen Erlebnisse schriftlich fixiert tun. Die Dominanz vom Krieg als literarischem Sujet hat aber schon Anfang der 50er Jahre deutlich aufgeholt. Dem Marc Schönchen nur Bestimmung an der Zeit der gesellschaftlichen Bismarck nur Normalität, an den Wunsch und den Zustand von der Vierkriegszeit unzuknappen. Dieser Wunsch hat sich auch literarisch geäußert, das heißt, wie viel um Krieg gehofft, noch Lotaxe veröffentlicht, die ihn als Heimatliteratur bezeichnen kann und die, ähnlich wie Kriegsliteratur, wichtige Funktionen am Literaturfeld von der Nachkriegszeit erfüllt tun. Als Heimatliteratur bezeichnete Literaturwissenschaftler Josef Donnenberg Texte, die, ich zitiere, einerseits vom Erlebnis der heimatlichen Welt als einer bäuerlich-ländlichen oder kleinstädtisch-provinziellen geprägt sind, andererseits auch dazu tendieren, diese ländlich-provinzielle Heimat und ihre Lebensformen als überragenden Wert darzustellen. Germaine Götzinger fasst dieses Genre als, ich zitiere, Literatur, die auf Werte wie Treue, Pflicht, Familie, Glaube, Heimat und Herkommen zurückgreift und sich gleichzeitig eines tradierten literarischen Formenrepertoires bedient. Die bekanntesten Autoren von dem Genre sind wahrscheinlich die Nikolaus Heun und Jean-Pierre Erpelding, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg publiziert haben und nur noch ihr Wirknis ugeknappt haben. Den Hemisch-Diskurs hat aber auch am Theater seinen Festplatz in der Form von den sogenannten Comedy-Stecker, die am Dorfmilieu spielen und Karikaturalfiguren an Handlungen auf Bühnen bringen. Das Text der Stecker hat auf einen doppelten gesellschaftlichen Besuch reagiert. Die Leute wollten einerseits in der Halle gehen, mit Texten, die amüsant und leicht verständlich waren und an denen das Gut und das Best klar von ihnen getrennt waren. Andererseits wird Heimatliteratur auch als eine Art Archiv für die katholisch-konservativ Werte fungiert, die den Leuten der unserer Zeit eine Orientierung an den Halt geboten haben. In diesem Kontext kann ich auf Autoren wie dem Willem Weiss oder dem Bernhard Simminger verweisen, die Pastoren waren und ihr Text dementsprechend an eine christlich-ländliche Szenerie situiert haben. Dass die Art von Literatur viele Leute als identitätsstiftend empfunden haben, ist nicht allzu verwunderlich, weil nur den Zweiten Weltkrieg, während denen die Souveränität von der Lützeburger Nation ernsthaft in Gefahr war, hat die Heimatliteratur eine wichtige Rolle für den Prozess vom Nation-Building gespielt. Sowohl Kriegsliteratur wie auch Heimatliteratur haben demnach auf eine gesellschaftliche Stimmung an der Nachkriegszeit reagiert. Diese Erkenntnis ist wichtig, wenn ihr will die literarischen Changemente ab den 60er Jahren verstehen. Weil nicht die Autorinnen und Autoren, die beide Weltkriege als Erwachsene aktiv miterlebt haben, sind ihre Logik getroffen, für die Krieg nicht mehr den zentralen Bezugspunkt für ihre literarische Arbeit war. Kriegs- und Heimatliteratur, die bis dahin dominant waren, haben hier Funktionen und damit ihre Relevanz verloren zugunsten von neuen gesellschaftspolitischen Themen. Den Diskurs über Themen ist zwar präsent geblieben, aber wenn man nach Werte gesehen, wurde sich grundlegend verändert. Er gauf entidealisiert und politisiert. Der Blick auf Themen war nicht mehr selbstverständlich und nicht selbstgenügsam, er gauf kritisch und hannerfrohend. Diese Veränderungen muss man in einem großen sozialgeschichtlichen Kontext sehen. Die 60er Jahre und 70er Jahre waren nicht nur Zeit von den Studenten und Schülerprotesten von der Frauenbewegung, sondern auch eine Periode, in der der katholisch-konservative Block, den dem Michel Paulino aus der CSV, dem LCGB, dem Lützeburger Wort und der katholischen Kirche bestimmt, an eine Krise geraten ist. Tatsächlich hat die CSV in den 70er Jahren die erste Kehr an der Nachkriegszeit müssen an der Position Und es kommt zu einer großen Unzahl von gesellschaftspolitischen Reformen unter der sozialliberalen Regierung von Gaston Thorn. So gauf beispielsweise Schädungs- und Duftreibungsrecht reformiert, Todesstrafe gauf aufgeschafft, während der Stuhlkrise gauf eine Solidaritätssteuer angefordert. Auch im kulturpolitischen Plan hat sich manches verändert. Der Robert Krebs hat sich von dem traditionsbasierten, ja, elitistischen Kulturbegriff von der Nachkriegszeit distanziert. Er wollte den Kultursektor demokratisieren, diversifizieren und dezentralisieren. Und heute ist ein kurzer Klammer, die von euch, die beim Fabio Spirinelli singen Vortrag waren am Dezember, die uns sicherlich einen guten Überblick über die Kulturpolitik von der Zeit kriegt. Dass das gesellschaftspolitische Veränderungen an das Obeneintreffen von konservativen und mehr innovativen Akteurinnen und Akteuren auch einen Einfluss auf Lützebäuer Literatur hatten und durch Literatur auch gespiegelt gaufen, werde ich nur ein paar Beispiele erweisen. Kommen wir also zum ersten Bereich, an dem sich die Entwicklungen aufspielen, dem Publikationssektor. Am Vorwort zu Schriftbilder, neue Prosa aus Luxemburg, einem Sammelband, der 1984 am Verlag Gibinsfeld herauskommt, beschreiben Dotterin und Editor Rolf Katter und Georges Hausemer, welchen Ziel sie sich mit ihrer Publikation gesagt haben. Sie wollen darauf hinweisen, ich zitiere, dass die Mitte der 60er Jahre einsetzende Tendenzwende mit ihrer Ablehnung der hierzulande geltenden Denk- und Schreibmuster von so einschneidender Bedeutung gewesen ist, dass sich kein noch so kunstvolles Verkitten der Bruchstellen rechtfertigen lässt. Bezeichnenderweise ist diese bis heute nachwirkende Zäsur nur mühsam und mit Widerwillen von der quasi offiziellen Literaturkritik zur Kenntnis genommen worden. Dass hierbei viel Verdrängungsarbeit geleistet und manche Anathemen ausgesprochen wurden, sind nur einige Konsequenzen der vollzogenen Trennung, deren Endgültigkeit für die Mehrheit der in Luxemburg Schreibenden feststehen dürfte. An vom Zitat. Tendenzwende. Einschneidend, Bruchstellen, Zäsur, Trennung. Dotteure losen heute keinen Zweifel drin, dass sie die 60er Jahre als Epochenschwall am Literaturfeld abfassen. Ein paar Zeile weiter geht dann auch ganz klar, wovon sie sich wollen aufgrenzen. Ich zitiere. Wer die Heimat besingt im Auftrag politischen und religiösen Kalküls, schreibt am lebenden Menschen vorbei. In diesem Sinn hat die heutige Schriftstellergeneration recht, wenn sie sich kopfschüttelnd von dieser Nation-Null-Literatur ab- und echteren Vätern zuwendet. Dotterinnen und Dotterinnen haben sich an der 60er Jahren, also von dem distanziert, werde ich gerade beschrieben haben, von einer affirmativen Heimatliteratur, die bestehende politische Strukturen an die konservativen Werte bestätigt und nicht kritisch auf Frage gestellt wird. Am Platz um Nikolaus Hein oder um Jean-Pierre Erpelding haben sich die jungen Schriftsteller also an echteren Vätern und andere Vierbilder orientiert. Und das waren Anfang der 60er Jahre für und allem die zeitgenössischen Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Ausland. Eine ganze Reihe Lützebäuer Autoren, die in Deutschland oder Österreich studiert hatten, rufen du Anregungen für ihre eigene literarische Arbeit mit heimbrächt. So konnte zum Beispiel de Pierre Putt während seinem Studium zu München Kontakt mit der Literaturszene von Do Knappen und ihn mit bei Lesungen unter anderem de Peter Handke und Friederike Mayröcker kennengelernt. An der Auseinandersetzung mit der engagierter und oft spruchreflexiver deutschsprachiger Literaturproduktion und auch unter dem Einfluss von der Art der 60er Bewegung, die sich allmählich entwickelt hat, sind ab damit von den 60er Jahren auch zu Lützebüsch neu gesellschaftspolitisch Themen und Alternativformen an den Fokus von den Autorinnen und Autoren geregelt. Für das neue Texte öffnet Anfang der 60er Jahre aber keine Publikationsmöglichkeiten. Es hat kein literarischer Verlag existiert, mehr just Druckereien, die sich vielleicht Verlag genannt haben, wie keine Waren. Die Literaturwissenschaftlerin Josiane Weber hat darauf hingewiesen, dass es ohne Verlage auch kein Lektorat und damit keine Qualitätssicherung gab. Und Publikationspraxis gibt dementsprechend vor allem durch ökonomisch Interesse bestimmt, wie den Robert Golo Staffen rückblickend betont. Ich zitiere: Falls ein Buch verlegt wird, so ein umsatzträchtiges. Literatur, vor allem junge Literatur, hat dabei keine Chance. Weil eine Veröffentlichung am Selbstverlag mit einem großen Zeitaufwand auf finanzielle Risiko verbunden war, sind Zeitungen und Zeitschriften für viele junge Autorinnen und Autoren die einzige Option blieben. Anfang der 60er Jahre war Lützebäuer Wort mit ihrer kulturellen Beilage der Worte ein von den wichtigsten Lützebäuer Publikationsmedien. Interessanterweise, wo viele Autoren, die wesentlich für die literarische Modernisierung und Politisierung von den 60er und 70er Jahren verantwortlich waren, an der konservativen Zeitung debütiert. So zum Beispiel de Paul Greisch, de Jean-Paul Jacobs, de Roger Schiltz, de Roger Manderscheid oder auch de Rolf Katter. Anfang der 80er Jahre hat der Kater mit einer Anekdote bestätigt, dass viele Schriftsteller sich nicht ganz freiwillig für eine Publikation am Wort entschieden hatten, mit dass die Decision vielleicht als eine Alternativlosigkeit herausgetroffen hat. Ich zitiere. Du meine Güte, erinnerst du dich, lieber Roger Manderscheid, an jene Pilgerfahrt, die wir beide, du 28-jährig, ich 5 Jahre jünger, in die Orger Street unternahmen, zwecks eines Gesprächs mit dem Wartechef, in dessen kultureller Beilage wir uns, mangels Alternativen, angewöhnt hatten, regelmäßig unsere Gedichte zu veröffentlichen. Und es wurde uns kundgetan auf höflich unnachgiebige Weise, dass wir über die strengen Stränge, damals war Gott noch, welche Filme man sah, geschlagen hätten alle beide in Bezug auf die gängige Moral, die auch für die Dichtung zu gelten habe. Und es handelte sich um dein Gedicht Ecce Homo 1980, ein Titel, der im Zusammenhang mit dem von dir gewissenhaft erspähten utopischen Darunter von blasphemischer Natur und folglich dem Wortleser nicht zuzumuten sei. Und an mich erging die Botschaft, ein Verschen zu ändern in meinem Zigeunerlied, in dem Genitivmetaphern die Rede war vom Nerv ihrer Röcke, also von dem, ja von wem. Und ich musste lange überlegen, lange, lange, bis mir endlich ein Licht aufging, nämlich von dem, was drunter ist, also pst, der Vulva. Und weiter begann mir zu dämmern, wie leicht es fällt, das A vor die Moral zu stellen und es auf scheinheilige Weise dennoch unsichtbar zu machen. Und ohne dem liebenswürdigen Zensor das Vergnügen der Selbstzensur zu bereiten, verließen wir, gedu Roger, lachend das Haus und die Worte. Was Rolf Katterhei 20 Jahre mich spät, ob amüsant erderweise beschreibt, gof demals von den Oteren als ein Zwang zur Selbstzensur empfund. An der folgenden Joren hun sich nicht just de Katter an der Manderscheid mir auch viel von ihren Kollegen aus ideologischen Gründen vom Wort auf von der Warte distanziert. Die streng katholisch-konservative Ausrichtung von der Zeitung war gerade für die jungen Autorinnen und Autoren mit ihrem eigenen Weltbild nicht mehr zusammenzubringen. Ein Publikationsalternativ wurde ab 1962 der Fach, also die Kulturbeilage vom Tageblatt, geboren. Mehr darüber raus und noch eine Reihe Autorinnen und Autoren versucht sich selber zu helfen, indem sie eigene Literatur- und Kulturzeitschriften gegründet haben. Dass Revuen, die meistens an ausländische Modelle orientiert waren, haben all für einen ästhetischen und politischen Pluralismus plädiert und sich damit eindeutig von den parteipolitisch gebundenen Tageszeitungen unterschied. Die meisten von diesen Zeitschriften haben aus finanziellen oder personellen Gründen just wenig Jahre existiert. Weil sie aber viele junge Lützebäuer Autorinnen und Autoren eine Möglichkeit geboten haben, ihr gesellschaftskritisch und zum Teil Experimentaltexte zu publizieren, hatte sie trotzdem einen Aufschluss auf die Entwicklung von der Lützebäuer Literatur. Was von einer Heimatliteratur, die vor allem ob einer Herrlung gesagt wird, hin zu einer mit gesellschaftspolitisch engagierter Literatur. Am Menge Arbeit habe ich 11 Literatur- und Kulturzeitschriften analysiert, die zwischen 1960 und 1979 zu Lützebüsch publiziert wurden. Ich weiß nicht, nur kurze Titel, noch jeweils auch ein Scan vom Cover, für das ihr könnt sehen, wie einfach das Publikationen ausgesehen haben. Dags waren sie einfach auf der Schreibmaschine getippt und danach auf der Hand verbessert, weil die Mittel von den Editeuren, wenn ich dann von Editeuren kann, schwarze waren immens begrenzt. Also einmal schön Poesie Européenne von 1960 vom Rausgeber von Suzelle Etienne, Mion Interférence Revue Mensuelle von 1960 bis 1961 Rausgeber von Christian Butterbach, Doppelpunkt 1968 bis 1969 Rausgeber von Cornel Meder und von Jos Weidert, Nova Europa, Art, Literatur, Science, da das die einzige Zeitschrift in meinem Korpus, die relativ lang ging, aus, bis an die Jahr 2000, rausgeht von Mimo Morina, Yeti, rausgeht von Charles Binz, von Patrick Taburin, von John Roderes, da gibt es just eine Ausgabe. Préflet, Blätter für Literatur, Kunst und Politik von 1973 bis 1976, rausgegeben von Nico Graf, von einem gewissen Jean-Claude Juncker, von Marco Hass und von Camille Hoffmann, Luxemburger Quartal, Zeitschrift für Literatur und Themen der Zeit von 1974 bis 1976, herausgegeben von Fernand Müller-Hornig. Proscenium, Revue littéraire von 1974 bis 1975, herausgegeben von Christian Burgel. Alp, Art, Literatur, Politik von 1975, herausgegeben von Francis Berthemes, Lucien Tschuga, Marc Colling und Jean Schiltz. Schließfach, Zeitschrift für Literatur und Grafik, herausgegeben von Roland Kaiser. An Rainbow, Revue Plurilingue de Poésie, Plurilingual Poetry Magazine, rausgegeben von Basil Mogridge. Vielleicht kann den einen oder anderen sich an den Titel erinnern, vielleicht an die Sache vom Colonel Meder und seinen Doppelpunkt an die dazugehörigen drei Impuls, die für viele Autorinnen und Autoren damals immer ganz wichtig waren. Mehr, ich gehe davon aus, dass die meisten Titel echt und nicht so. Bei meiner Analyse habe ich fünf Themenkomplexe herausgeschafft, die sich am Anfang wie Leitmotive durch Zeitschriften zählen und die stellvertretend für erneut engagiert Literaturverständnis an die 60er und 70er Jahre können gesiegen. Erstens, zeitgenössisch Kriecher und Folter an der Welt. Viele Autorinnen und Autoren beschäftigen sich zum Beispiel mit dem Vietnamkrieg, mit dem Militärputsch in Chile oder mit der gewaltsamen Reaktion auf den sogenannten Prager Frühling. Texte haben am Anfang immer einen pazifistischen Impetus gemeinsam und den Ausspruch, Leserinnen und Leser ob das Krisen der Gewalt dorten aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. Ein zweiter Themenkomplex wird Naturausbeutung und Ökologie. Viele Texte reagieren auf die zeitgenössischen Umweltbewegungen, die doch zu Lützburg gauf, 1968 gauf zum Beispiel das Mouvement Ecologique gegründet. Und Texte holen aber auch ganz aktiv um ökologischen Diskurs teil, an dem sie auf Problematiken wie den Aufbau von natürlichen Ressourcen hinweisen. Ein Beispiel dafür aus dem Manderscheid sei Gedicht Ecce Homo 1980, das schon am Rolf Katter singem Zitat für drin vielkommers, und das aufgrund von seinem angeblich blasphemischen Titel vom Lützburger Wort aufgelehnt gauf. Publiziert gauf tun an der Revue Jeune Poésie Européenne. Ich lese nicht viel. Die Supersternwarte von Milwaukee oder Vladivostok hat dich entdeckt. Nachtschichtingenieure entwerfen deine Landkarte. Gestaffelte Nullen zerlegen deine Unendlichkeit. Und es beweist sich erneut der Wert vollautomatischer Hirne. Satellitenkameras fotografieren die Wüsten der Wangen. Eine Warze an deinem Kinn nennt man Himalaya des neuen Gestirns. Uranvorkommen vermutet man in den Kratern der Ohren. In den Schächten deines Gehirns schließt man auf Öl. Bald wird im Gebirge der Nase eine Atomrakete krepieren. Bohrtürme wird man errichten in den Falten der Stirn und schwindelerregende Brücken über die Schlucht deines Munds. Über die Straßen der Brauen dröhnt dann Düsenverkehr. Staub, Steine, verbrauchtes Öl und radioaktiven Müll wird man vorsichtig ablagern in der Kluft deiner offenen Brust. Hei geht dem Welt nicht mehr wie an der Heimatliteratur als idealisierten, natürlichen Raum durchgestaltet, mehr das Universum als ein für den Mensch nutzbar gemachte Ressource. Andere wäre raus, thematisiert den Text auch die durch den Kalle Krieg bedenkte Atomarbedrohung. Ein dritter Themenkomplex wie Sexualität und Feminismus. An der Revue finden ein ganz Reihe Texte, die Sexualität und all ihre Facetten thematisiert, mehr auch hier eine Dreckung und Tabuisierung. Es wird über Prostitution, Verhütung und Auftreibung geschrieben, gerade so wie über die gesellschaftliche Rolle von der Frau, die mehr und mehr kritisiert wird. Dass das Text dann nicht am Lützburger Wort konnte publiziert, ging das eigentlich nicht wegen klar. Auch hier haben die neuen Zeitschriften also eine Partizipation von den Autorinnen und Autoren und einem aktuellen gesellschaftlichen Diskurs überhaupt ermöglicht. Vierten Themenkomplex Rassismus und gesellschaftliche Ausgrenzung. Auf vielen Texten wird die gesellschaftliche Ausgrenzung oder Benotdeligung von bestimmten Gruppen thematisiert. Dazu gehören zum Beispiel Homosexuelle, Prostituierte, obdachlose Personen, aber auch den docks rassistische, respektlose, unmenschlichen Umgang mit den portugiesischen und italienischen Arbeiter und Arbeiterinnen und Scheinheiligkeit von den sogenannten besseren Leuten wird abgegraben kritisiert. Wie in einem Gedicht, das den Josie Braun 1979 an der Zeitschrift Schließfach publiziert wurde. Das will ich auch kurz präsentieren. 5 Jahre sind es hier, dass du bis spät auf der Gau kommst. Jung, arm, hungriger mit. Gut 4 berät also für dich nur einer Nurst auf einer Bank am Warten soll, als Mut bei einer ehrbaren Geschäftsfamilie zu verdanken. Du soll deine Erfüllung, was nirgends geschrieben stehen. Nur einer Zeit kommt über Denkstmut vom Herr, den Herr persönlich. Wie ein neues zur Literatur kennt, der weiß, dass dein Mut mit deinem dicken Bauch nicht an eine seriöse Boutique passt. Und versteht ihn noch, dass den Herr sein unseriöse Mut hat müssen auf die Straße werfen. Ein non-hygienische Gest aber neuerdings. Es gehört kein Dreck mehr auf die Straße. Es sind aber für die verschiedensten Sorten von Dreck überall die verschiedensten Sorten von Dreckskiefeln abgestaltet. Krippe, an der du dein Kant lehnen kannst, sieht besser aus wie die von Demols. Dachsiver, wenn du auf deiner neuen Schaff warst, guft der Kanto gut versucht und Oves hustet dir für Mathem holen. Mathem, das ist dann die Wunnischten an den Feierl, die mir dem Denkstpersonal von da innen eine große Auswahl und zu anständigen Preisen anbieten. Um 4 Uhr vom 6. Dezember, wenn der Gläschen und die allermeisten Kinder denkt, um mir sind Vergesslichkeit überspielt an dem Klangen, dat den Abend noch länger in der Krippe war und optisch gewahrt wird, ein Liefkurs Herz und Hand gedrückt. Und lo versichere mir, ihm so lange wie möglich zu verstoppen, dass du den Dach Schlaftablette gekauft hast, weil es dem Kind Teller konnte machen. Weil es dir lang war an denen nassgefrorenen Mauren, weil es überall Eis gespürt hast, das nicht geschmolz ist, aber weil es den Sonnen über Dinge armer hemisch gedurcht hast. Vernünftig ein Thema komplex, gesellschaftlich modernen, Alltag und Familie. Das ist auffällig, dass er vielen Texten relativ düster Gesellschaftsbild gezeichnet wird. Denn Alltag wird durch Monotonie, durch Routine und Trostlosigkeit bestimmt und das nicht nur auf der Arbeit, sondern auch daheim. Viele Autorinnen und Autoren stellen Familienleben als scheinheilig und distanziert durch. Sie kritisieren die traditional-patriarchale Familienstruktur, die auf einer Unterdrückung und Disziplinierung von der Frau und der Kinder basiert und Fixierung auf Materialwerte und Äußerlichkeiten. Als Illustration will ich euch hier kurz einen Text von Patricia Lippert präsentieren, der die meisten von euch wahrscheinlich als Malerin kennen, die in den 70er Jahren auch als Autorin aktiv war. Den Text »Der Sonntag der Familie Röser« wurde vom Jahr 1974 an der Zeitschrift Proscenium publiziert. Der Sonntag der Familie Röser. Er war ein Mensch, der auf jeden Fall auf Jahre hinaus ruiniert war. Aber er hatte einen Mercedes. Und das will was heißen. Nicht jeder hatte einen Mercedes. Samstags putzte er ihn von innen und außen. Seine Frau half ihm dabei, denn Sonntag war ein besonderer Tag. Am Sonntag fuhr er seine Familie spazieren. Am Sonntag hatte er seine blaue Krawatte an. Am Sonntag gab es Rinderbraten. Am Sonntag war abends die Sportschau. Er liebte den Sonntag. Es war ein bunter Tag. Zwei Kinder hatten einen Tag, an dem es Rinderbraten gab. Zwei Kinder fuhren am Sonntag übers Land spazieren. Zwei Kinder mussten am Sonntag Lackschuhe anziehen. Zwei Kinder mussten am Sonntag in die Kirche. Zwei Kinder mussten am Sonntag stillsitzen. Zwei Kinder mussten am Sonntag um 7 ins Bett. Dann kam die Sportschau. Es war ein bunter Tag. Frau Röser liebte den Sonntag, weil sie ihren Mann liebte. Denn der hatte einen Mercedes. Und das will was heißen. Und am Sonntag fuhr er seine Familie spazieren. Sie hatte Rinderbraten gekocht, aber er schenkte ihr zu Weihnachten ein gutes Parfüm. Am Sonntag gebrauchte sie Lippenstift. Am Sonntag rauchte sie nach dem Essen eine Zigarette, aber nur eine. Am Sonntag ging sie um 7 ins Bett, die Sportschau. Um 2 Uhr spazieren sie ins Auto. Nicht jeder hat einen Mercedes. Der Himmel ist blau, der Rinderbraten ist gut, aber er ist immer gleich gut. Die Zigarette nach dem Essen konnte man ebenso gut rauchen als andere Zigaretten. Kurz, der Himmel, der Rinderbraten und die Zigarette waren nicht gut. Aber es war Sonntag. Und sie sitzen im Mercedes, machen eine Fahrt ins Grüne. Es ist schön. Die Natur auf dem Fließband. Nach 72 Kilometer hätte man eine besonders schöne Aussicht. Die Kinder zählen die Bäume und die Kühe. Ein bunter Tag. Der zieht was, strahlte er. Und Frau Röser bemerkte noch, man dürfe nur bis 60 fahren. Aber nicht jeder hat einen Mercedes. Er drückt aufs Gaspedal. 60, 80, 100, 110, 130. Die Kinder lachen. Das hat der Vater wirklich gut geschafft. Eine Fahrt ins Grüne. Die Kinder haben schon 543 Bäume gezählt und 45 Kühe. Das Radio singt Viva España. Ein bunter Tag. Die Natur auf dem Fließband. Aber nicht jeder hat einen Mercedes. Die Kurven sind immer prachtvoll. Sie hatten schon 2 Igel überfahren. An manchen Sonntagen müssen die Kinder aufs Klo. Dann hält der Wagen an. Das ist sehr ärgerlich und der Mann am Steuer sieht nach der Uhr. Man bedenke den Zeitverlust. Doch wegen des Zeitverlustes können sie am Sonntag Vergissmeinnichte und Gänseblümchen betrachten. Herr Röser meint, die hätte er auch im Garten. Nach 5 Kilometer kommt die schöne Aussicht. Der Mercedes hält. Prachtvoll. Mit einem Blick kann man mehr Landschaft konsumieren als sonst in einem Jahr. Ein äußerst günstiges Angebot in Naturschönheit. Frau Röser hat Herzklopfen. Das kommt vom Höhenunterschied und vom Aussteigen. Nach einer Stunde sind sie wieder zu Hause. Wie der Wagen das schafft. Es war schön. Die Kinder können die Lackschuhe ausziehen. Jetzt kommt die Sportschau. Also ist auch an der Struktur gespiegelt, die Routinen an die Trostlosigkeit. Das war just ganz kurz ein Überblick über den Kontinu von dieser neuen Literaturzeitschrift. Ich hoffe, dass ihr trotzdem könnt erkennen, dass hier ein verändertes Literaturverständnis artikuliert wird. Die Literatur wird ab den 60er Jahren nicht mehr primär als Traditions- und Wertarchiv gesehen, mehr hier als eine politische Aufgabe zugesprochen gehen. Sie war von da und nicht mehr Vergangenheit, mehr gegenwärts und zukunftsorientiert. Sie sollte nicht mehr erhalend, mehr am Gegenteil verändernd wirken. Und das heißt auch, dass sich der Blick auf Lützeburg als ein Aufwohner wird müssen verändern. Von einem idealisierenden zu einem realistischen, ehrlichen und kritischen Umgang mit der Heimisch. Rückblickend wird Roger Manderscheid, die für diesen Prozess wirklich als Schlüsselfigur bezeichnen kann, und das werde ich auch noch am Vortrag merken, wird hier die neue literarische Grundhaltung folgendermaßen zusammengefasst. Kann Literatur die Welt verändern? Oder, wenn schon nicht die Welt, wenigstens den Gedankenfluss in den Köpfen der Leser? Muss Literatur kämpferisch sein? Muss mein Gedicht mein Messer sein? Sind Gedichte nach Auschwitz noch möglich? Ist die Literatur am Ende? Fragen über Fragen, die uns jahrelang beschäftigen sollten. Das Frohen an Themenkomplexer gefunden an den 60er und 70er Jahren aber nicht nur an den Zeitschriften verhandelt, mehr auch auf der Theaterbühne. Und damit komme ich zum zweiten Bereich von meiner Analyse. Obwohl Theatertradition bis zu den Anfang vom Großherzogtum zurückreicht, war die Nachkriegszeit durch ein Mangel und professionelle Bühne geprägt. Während es vor allem in den ländlichen Regionen ein großes Unzahl und Amateursensemble gab, konnte den Anfang der 60er Jahre am Anfang just den Theater von der Stadt Lützeburg und den Theater von der Stadt Asch-Ulzig als professionelle Bühne bezeichnet gehen. Den Theater von der Stadt Lützeburg aus 1964 vom heutigen Kapuzinertheater und das Neugebäude um Rond-Point Schumann geplündert. Und den Escher Theater hat sogar schon zwei Jahre früher, also 1962, sind deren abgemacht. Beide Theater waren allerdings sogenannten bespielten Bühnen. Das heißt, sie hatten kein eigenes Ensemble, mehr eine Truppe von ausländischen Theatern oder Tournis-Ensemble, wie zum Beispiel die Pariser Gala Carcenti Herbert engagiert, die dafür pur Veranstaltungen nach Lützeburg kommen sind. Über 80% von den Stücken, die zwischen der Saison 1959-60 und 1979-80 am Theater von der Stadt Lützeburg abgefeiert gesehen, waren von ausländischen Ensemblen produziert. Bei diesen Produktionen handelt es sich vor allem um Inszenierungen von europäischen Klassikern. Der meistgespielte Autor war Molière. Weil alle die Lützeburgische Produktionen gehen vom Lützeburger Theater organisiert, einem semi-professionellen Ensemble, die vom Eugen Heinen gelegt ging. Ich sage semi-professionell, weil die meisten Schauspieler und Schauspielerinnen zwar nicht professionell ausgebildet waren, sobald alle Schauspiel- oder Diktionskuren am Konservatoire müssen holen, für dürfen beim Lützeburger Theater mitzuspielen. Paul Greusch, der selber Member vom Ensemble war, war bezeichnet sicher seinen Kolleginnen und Kollegen von Demols als, ich zitiere, ein Extra-Zucht. Kein Berufsschauspieler, aber auch kein blutiger Amateur, weil man ja größtenteils seine Formation hatten. Der Repertoire vom Lützeburger Theater war an erster Linie auf den Erhaltung, auf den Divertissement vom Lützeburger Publikum ausgerichtet. Gespielt wurde vor allem Volks- und Comedy-Stecker, die meistens dem selben Muster entsprachen. Denn André Link beschreibt das Genre folgendermaßen: Auf Verwechslung und Missverständnis aufbauende anspruchslose Handlung, inklusive unabänderlich bedrohtes und sich unabänderlich in Wohlgefallen auflösendes junges Liebesglück, amüsante, wenn auch klischeehafte Charaktere, eine kunterbunte Mischung aus Dummköpfen, Geizhälsen, sozialen Möchtegerns und verkappten Lustmolchen, das Ganze in eine gefällig beschwingte Musik gekleidet, in die sich methodisch das Flöten gefühlvoller Kantilenen und das Stapfen militärischer Blechrhythmen stehlen. Donirft hat dieses Ensemble all Jahr aber auch die mit Aufstand populäres Bühnenspektakel zu Lützeburg inszeniert, an das ist die bis heute bekannte Lützeburger Revue. Während viele Leute Revue als typisch lützeburgische Kultur appreciiert tun, gab es von anderen als Ausspruch so niveaulose Blödsinn aufgelehnt. Auch innerhalb vom Eugen Heinensinger im Lützeburger Theater wurde eine Konfrontation statt von zwischen den Anhängern und den Kritikern von diesem Format. Und diese Konfrontation hat in den 60er Jahren zu einem Auseinanderbrechen vom Ensemble geführt und zu einer wesentlichen Veränderung von der gesamten Lützeburger Theaterszene geführt. Denn tun Deutsch war den ersten, den das Programm vom Lützeburger Theater open kritisiert hat und den Ensemble dann auch konsequent verlost hat, für 1964 den Centre Grand Ducal d'Art Dramatique zu gründen, der später unter dem Namen Kasematentheater bekannt ist. Mit diesem kleinen und unabhängigen Ensemble konnten tun Deutsch eine zeitgenössische Theaterpraxis zu Lützeburg umsetzen, der hier während seinem Schauspielstudium zu Düsseldorf, zu Nantes und zu Paris kennengelernt hat. An dem es der Kasematten-Ensemble Stücker vom Eugène Ionesco oder Samuel Beckett auf Bühnen brüscht hat, sind den absurden Theater und modernen Inszenierungsstilen zu Lützeburg überhaupt nicht bekannt gemacht gehen. Während viele von seinen Kolleginnen und Kollegen dem Deutsch seine Kritik unter Lützeburger Revue und generell dem Repertoire vom Lützeburger Theater gedehlt tun, und die meisten Bruch mit Eugène Heinen recht viel mehr spät gewohnt. Der Paul Greusch zum Beispiel hat für dich probiert, das Litzebäuer Theater von Bonnen durch sein eigenes Sticker zu verändern. Und tatsächlich hat hier direkt mit seinem ersten Sticker das Spektrum von Figuren, von Themen und von Schauplätzen erweitert, den der Litzebäuer Publikum bis dahin gewinnt war. So spielt sein erstes Stück Adi Scharl, nicht wie es für Litzebäuer Produktionen damals üblich war, am Bauernmilieu oder am Dorfbistro, mehr an der Arbeitswelt von der Litzebäuer Employeen und Beamten. Als Kulisse von der Handlung hat Paul Greusch ein Großraumbüro gewählt, das stellvertretend für alle einer monotonen und trostlosen Beschäftigung verstanden sollte gehen. Das Büro steht für alles, tut seine Leute für alle gut. Während der Litzebäuer Theater bis dahin auf ihren allem ein idealisiert, mehr nicht mehr ganz zeitgemäß Bild von Litzebäuer Bühnenbrüche tut, soll dann diesem Stück, das mit Mitteln vom absurden Theater schafft, eine aktuelle Litzebäuer Realität inszeniert gehen. Dem Theaterkritiker Ed Kohlno könnt am Greusch seinem Stück, ich zitiere, ein Thema zur Sprache, das uns alle angeht. Die Tragik unseres wohlbehüteten, in starren Bahnen festgefahrenen Kleinbürgertums, dem wir aus Bequemlichkeitsgründen nicht zu entrinnen vermögen. Die stickige Atmosphäre des routinierten Gewohnheitslebens wird exemplarisch in die morphige Welt des Bürokratismus versetzt. Mit seinen ersten Sticker wollte Paul Greusch beweisen, dass sich die Litzebäuer Spruch nicht just dazu eigen, Dorfleben aufzubilden, mir auch mehr echt, ursprungsvoll und gesellschaftskritisch Inhalte auf Bühne zu bringen. Auch formal, als ihr mit Adi Scharl neu wehrgegangen, an dem sie Parodie und Realismus kombiniert, an die monotonen Erbestschritte von seinen Figuren auch durch Wiederholungen an eitel Floskeln an der Spruch gespiegelt wird. An einem Interview mit dem Litzebäuer Wort aus dem Jahr 66 hat Greusch zugegeben, dass er besonders unter formaler Gestaltung vom Drama interessiert war. So seht denn, was sich in diesem atmosphärischen Situationsstück zuträgt, ist stellenweise derart zugespitzt, dass es jeder Realität und Logik spottet. Skurriles paart sich mit Absurdem, um gegen biedere Bodenständigkeit ins Feld zu rücken. Traum oder Albdruck schlägt in Wirklichkeit und in verschrobenen Ulk um. Ich möchte nicht, dass der Zuschauer sich nur amüsiert. Er soll auch mitmachen und selbst den Schlüssel zum kleinen Rätsel finden. An dem sie in dem Publik einerseits einen Umgang mit den ersten Inhalten und andererseits auch eine eigene Interpretationsleistung zugetraut wird, wollte Paul Greusch sich demonstrativ von den Comedy-Stecker aufsetzen, die just ein Licht in der Haltung am Blick hatten. Leider war ihn aber mit Eugen Heinen seinem Inszenierungsstil nicht so ganz aufverstanden. Wir waren nämlich der Meinung, dass dem Heinen seiner Prosch, dem tragikomischen und auch mirogen und intimen Ton von den Stecker nicht gerecht gehen aus. Demnach ist doch heute zum Bruch gekommen. Zusammen mit Marc Ohlinger und 10 anderen Membern vom Ensemble hat Greusch 1973 den Litzebäuer Theater verlos und den Théâtre Ouvert Luxembourg, den TOL oder den TOL, gegründet. Zusammen zeitgleich hat er einen anderen neuen Ensemble gegründet und auch in dem Fall kann die noch heute nun nach dem Philippe Nösen sein Théâtre du Centaure. Das Truppen haben ab den 70er Jahren nicht just europäischen Avantgarde-Theater produziert, aber sie haben auch zeitgenössisch gesellschaftskritisch Dramen von Litzebäuer Autoren inszeniert. Neben den Stecker von Paul Greusch, die von der Kritik wegen ihrer realistischer Figurenzeichnung und der natürlicher Spruchgestaltung doch als den Anfang von einer neuen Ära auf der Litzebäuer Bühne gelöft gesehen, kann ich ihn auch heute Dramen von Girevenisch nennen. Dem Revenich sei Stück amerikanisch Zustand, das ihn extra für den Théâtre du Centaure geschrieben hat und das 1978 auch von diesem Ensemble abgefeuert gauf, also als wichtige Etappe am Modernisierungsprozess gesehen. Und das nicht just, weil wir dieser an der Geschichte von der Litzebäuer Theaterliteratur eine behinderte Figur auf der Bühne aus. Den Hauptpersonage Pierre sitzt am Rollstuhl und ist auch gestisch behindert. Er schwatzt am ganzen Stück kein Wort. Und obwohl der Pierre arbeitsunfähig ist, versucht sein Mann verzweifelt, ihm einen Platz an einer amerikanischen Firma zu verschaffen. Das Stück setzt auf lange Monologe und eine reduzierte Handlung. Sowohl Struktur wie auch die zum Teil beklemmende Atmosphäre vom Stück und dem nur neigt mir mit dem leichten Klamauk von den Comedy-Stecker zu dienen. Dem Girevenisch ist als Dramatiker nicht mehr in eine Erhaltung gegangen, mehr in ein politisch aus, so, der durch den Theater vermittelt sollte gehen. Und das ist vor allem eine Kritik und der als brutal und ausbeuterisch empfundener Logik vom Kapitalismus. Interessanterweise wird die Girevenisch an den 70er Jahren auch Körnertheater geschrieben und inszeniert. Und interessanterweise ist auch da sein gesellschaftspolitisches Engagement zum Ausdruck gekommen. Bis dahin war das Körnertheater zu Lützebüsch vor allem durch Adaptionen von bekannten Märchen geprägt, die Körner eine Scheiwelt vorgespielt haben, die mit ihrem eigenen Leben aber nicht viel zu dienen hat. Mit seinem im Jahr 1975 gegründeten Ensemble Spielfabrik, bei dem sich unter anderem auch Nico Halminger engagiert hat, wollte Revenich aber eine andere Zucht von Kannertheater machen. Ein Theater wird unter Kanner hier Realität geknappt und sie als mündisch Theaterzuschauer erstellt. Themen von der Steckerische von der traditionellen Familienstruktur über Diskriminierung an der Schule, heute gehen wir wahrscheinlich vom Mobbing, Schwarzen, bis zur Problematik vom Alltagssexismus. Auch heute gibt nicht primär ob Innerhaltung gesagt. Der Spielfabrik-Ensemble ist vielmehr immer denke, pädagogischer, emanzipatorischer Idee getreten. Kanner sollte für gesellschaftliche Probleme sensibilisiert und zu einem kritischen Bewusstsein auszugehen. Hundert im Kanner-Theater hat dem nur dieselbe Intention gestanden wie Hundert im Theater für den erwachsenen Publikum. Und dass das nicht jedem gefallen hat, dass Leute wie den Eugen Heinen, sowohl mit Blick auf den Theater für Erwachsene, wie auch mit Blick auf den Kanner-Theater, nicht viel von der politisch abklärerischen Approche gehalten, auf Versicht haben, das Entreprise Klang zu schwatzen oder Klang zu schreiben, kann ich nicht wirklich überraschen. Tatsächlich ist es auf der Bühne von den 70er Jahren zu regelrechten Auseinandersetzungen gekommen zwischen den Vertretern von einer traditionellen Theaterkonzeption und einer Reihe von jungen Theaterleuten, die das Konzeption nicht mehr zeitgemäß empfunden, dementsprechend kontestiert tun. Ich will euch kurz zwei Beispiele nennen, die das Konfrontation relativ gut illustrieren. Am Jahr 1970 kauft dem Ferner Hoffmann sein Stück Kirsch am Dorf vom Heinen Sing im Lützebäuer Theater inszeniert. Den Hoffmann war demnächst Literatur- und Theaterkritiker am Lützebäuer Wort, auf ihr sind konservativ Aussichten bekannt. An diesem Stück geht es um eine ungewollte Schwangerschaft von einem Dorfmädchen und darum, wie Kirsch als ewige moralische Instanz mit diesem Problem umgeht. Und obwohl das Stück einen Generationenkonflikt innerhalb von der Kirche thematisiert, gibt die katholische Wertordnung an das traditionelle Familien- und Frauenbild nicht wirklich auf Frau gestellt. Bei der Abfeierung am Großen Theater kommen dann zu Protester von einer Gruppe von jungen Theaterleuten, darunter zum Beispiel die Gerevenich und der Mach's Klein, die nicht just Flyeren gegen Stück verdeelt haben, mit der Abfeierung auch durch Comedy gesteuert haben. Ich konnte erzählen, wie mit Löffeln gegen das Metallgerüst geschlagen gehen und nicht wie noch Lachsack zum Ersatz kommen. Denn Protest hat sich einerseits gegen das Monopol vom Lützebäuer Theater und Marginalisierung von anderen Ensemble geriecht, wie natürlich auch gegen den konservativen Inhalt vom Stück. Der Ganze wird dazu gefordert, dass den Heinen, also der Regisseur und den Hoffmann, den Otto Pollis gerufen haben und der Max Klein vom Hoffmann mit der Wirder halte nun als Schlotte fragt, aus dem Theater verjot gauf. Und die Wirder sind tatsächlich, der Kutsch Mott, die eine gewisse Berühmtheit an der Theaterszene kriegt. Die Konfrontation war nicht so eine Kapp oder ein paar Bayer, aber tatsächlich teilweise ganz real. Das zweite Beispiel, ein paar Jahre spät an, von den 70er Jahren, hat ein Stück von Guy Wagner eine wochenlange Feuilletonsstreit an der Kulturseite von den Zeitungen ausgelöst. Das Stück, eh wie den anderen, das den Concours Littéraire National von 1979 gewonnen hat, kritisiert nicht nur die patriarchale Familienstruktur, die traditionelle Rollenzuschreibung von der Frau und die autoritären Erziehungsmethoden, die zu Lützburg an den 70er Jahren noch ganz präsent waren, mehr bringt auch einen realistischen Spruch auf Bühne, die so manch konservative Kritiker schockiert hat. Und dafür wurde dann in den 70er Jahren nicht ganz viel gebraucht, weil die schlimmsten Ausdrücke, die am Stück 4 kommen, sind Scheiß, Scheißen, Kotzen. Also mehr weit geht es nicht. Heute können wir darüber lachen, mit dem hat es ein Skandal ausgelöst. Denn Leon Zesches, der Chefredakteur vom Lützebäuer Wort, hat im Stück an einem Artikel nicht just viel geworfen, literarische Werte zu pervertieren, mir wurde sogar Nazi-Vokabulär bemäht und Stück als, ich zitiere, verspäteten Anschluss an die bundesdeutsche Fäkalliteratur und als ein Teil von einer gewissen Unkultur bezeichnet. Und den CSV-Politiker Nicola Astchen wird dem Guy Wagner öffentlich nicht mehr reprochiert, weil die christlich-abendländische Kultur mit seinem Theaterstück zerstören zu wollen. Ich zitiere aus einem wunderbaren Artikel. Nun, seit geraumer Zeit wird dem schrecklich Verpönten als Spießbürger gebrandmarkt, Normalverbraucher und Normalempfinder bei uns, wie unlängst im Ausland, in Rundfunk, Film und Fernsehsendungen ein Menschen-, Familien-, Liebes- und Wertbild dargeboten, das wir ablehnen und darauf abzielt, systematisch das abendländisch-christliche Kulturgut zu zerstören. Ja, wir haben die Nase voll von morgens bis abends in Schnulzen, Liedern, Kommentaren, Vorträgen und Darbietungen mit Thesen berieselt zu werden, welche die sogenannte freie Liebe, die sogenannte offene Gesellschaft, Marxismus, Laxismus und Hedonismus anpreisen. Wir wollen mal was anderes. Und ich meine, wenn man nicht diesem Zitat klar geht, dass den Herr Astchen sich bedroht gefühlt wird, bedroht von einer gesellschaftlichen Entwicklung, von einer Modernisierung und Öffnung, die hier nicht nur vollziehen, aber auch nicht abhalten konnte. Und die sich auch in der Literatur und auf den Theaterbühne geäußert wird. Generell kann ich sagen, eine ältere Generation von kulturellen Akteuren, auch speziell von Theaterleuten, wird im Laufe der 70er Jahre müssen angesehen, dass hier Autorität auf Frau gestaltet wird und dass junge Autoren und Zusammenarbeit mit den neuen Ensemblen ob ein bisschen nur alternativen Themen auf Form reagiert tun. Und effektiv darf ich den Abfluss von diesen neuen Ensemblen nicht ob die Entwicklung von der Lützeburger Theaterpraxis unterschätzen. 1978 hat der Literaturkritiker Michel Raus an der Zeitung Lützeburger Land festgehalten, die verschiedenen im Laufe des letzten Jahrzehnts gegründeten Ensemble schufen erst eine materielle, personelle, ideelle, atmosphärische, künstlerische Grundlage, auf der sich echtes, neues, wahres, repräsentatives Theater nach und nach erarbeiten und festigen ließ. Ästhetische und institutionelle Entwicklungen wurden sich heuer also am von gegenseitig bedingt. Während Gründung von den Ensemblen als eine Reaktion auf ein Bedürfnis nur anderen Themen, nur andere Formen und Inszenierungsstile gesichert ging, war die Existenz von diesen Ensemblen gewissermaßen noch eine Voraussetzung für das Veränderungsprozess. Das nehme ich durchaus dankbar, dass sich eine Reihe Lützebäuer Autorinnen und Autorinnen durch Gründung von diesen Truppen und Bühnen an den 70er Jahren überhaupt recht encouragiert gefühlt haben, für das Bühnen zu schreiben, weil sie das Gefühl hatten, dass das nur ein Platz gauf, wo hier Ideen verstanden und auch dementsprechend umgesetzt gäfe gehen. 60er und 70er Jahre waren also sowohl am Publikationssektor wie auch an der Theaterszene durch eine Erweiterung vom thematischen Repertoire, aber auch durch den Stoff von neuen Strukturen geprägt. Doch über Rausgabe wird aber noch ein anderer Bereich, an dem sich vieles gedohnt hat, aber wo man nicht literarisch Texte oder Theaterstücke mehr echt dort Dotterinnen und Dotteren selber am Mittelpunkt stehen.
Wie am Anfang angedeutet, übersprangen wir den dritten Teil, wo die Veranstaltungsformat der Dotterskollektive und Gewerkschaft thematisiert wurden. Nur zu lauschen an einen Audiofile auf 100,7.lu und an Konferenzen. Weiter mit der Schlussanalyse Fabienne Gilberts.
Hier aufzuschließen will ich noch ein bisschen zurück und den Anfang von meinem Vortrag dabei, der Mandarscheid sei literaturgeschichtlicher Rückblick aus dem Jahr 2003. Da lesen wir nämlich an die Schlussfolgerungen. Gab es je in dem kleinen Luxemburger Literaturbetrieb eine so außergewöhnlich kreative Epoche wie diejenige der letzten 20 Jahre, die übrigens immer noch andauert? Ich brauche nur an die Anfänge, die späten 50er und frühen 60er zurückzudenken, um mir mühelos den schroffen Unterschied auszumalen, der zwischen damals und heute klafft. Wir haben einen Weg zurückgelegt, einen schwierigen Weg, der, wie es scheint, sinnvoll war. Am meinem Vortrag und ich versiehst du fang von dieser langen Entwicklung zu beschreiben und Voraussetzungen für Changemente ab den 80er Jahren zu erklären. Das Anfang leuen an den 60er und 70er Jahren in Zeitraum, den wieder hoffentlich kund gesehen von einer Konfrontation markiert war. Eine Konfrontation zwischen Tradition und Erneuerung, zwischen einem Wunsch nach Konservation von allen Strukturen und einem Besuch nach Innovation und Partizipation. Das Auseinandersetzung umfasst zu meinen aufschließenden These drei Entwicklungen, die sich gegenseitig bedingen. Das Entwicklungen von der Stadt um Niveau von den literarischen Texten, um Niveau von den literarischen Institutionen und Strukturen und um Niveau von den literarischen Akteuren und Akteurinnen. Um Niveau von den literarischen Texten kann in der Marginalisierung von Kriegs- und Heimatdiskurs zugunsten von gesellschaftskritischen und politischen Themen an offene Formen gesehen. Literatur soll nicht mehr just innehalten, mir überhält eine abklärend und eine zukunftsweisende Funktion. Weil sich am Literaturbetrieb Widerstand geht, das neue Literaturverständnis bilden, stehen zeitgleich neue literarische Institutionen und Strukturen. Schon das institutionelle Wandel anhand von den Literaturzeitschriften, den neuen Theaterensemblen und Veranstaltungsformaten beschrieben. Und schlussendlich sind es ästhetische und institutionelle Entwicklungen nicht nur ein neues Selbstbild, auch Selbstbewusstsein von den Akteuren am Literaturbetrieb, also den Autorinnen und Autoren, den Schauspielerinnen und Schauspieler, Editorinnen und Editoren zu denken. Der Mann scheint sich auch so, dass man den 80er Jahren eine außergewöhnliche Kreativepoche angefangen hat, der aber nicht just als subjektiven Eindruck von einem Autor verstanden ging. Eine Recherche am Autorslexikon vom CNL weiß, dass Literaturproduktion ab den 80er Jahren tatsächlich einen quantitativen Abschwung erlebt. Während der Lexikon für die Jahre 1960 bis 1969 insgesamt 370 Dokumente und für die Jahre 70 bis 79 509 Dokumente abzählt, sind nicht für die Jahre 80 bis 89 ganz 1209. Also die Textproduktion hat sich innerhalb von einem Jahrzehnt mehr wie verdoppelt. Das leidet mit Sicherheit zu einem größten Teil, darunter, dass 1979 mit der Edition Gibbins fällt und 1980 mit der Edition Fie zwei professionell Verlage gegründet gehen. 1987 entsteht zusätzlich dem Golo Staffel sein Verlag auf der Lee. So kurzlebig wie Literaturzeitschriften und andere publizistische Initiativen aus den 60er und 70er, wie die Loch Ness Verlag auch waren, so können sie aber seine Vorbereitung auf den Ausbau vom Publikationssektor gesiegen. Dabei spielen die Edition Fie und den 80er Jahren eine besondere Rolle für die Entwicklung von einem neuen Genre. Mit dem Gerevenich, seinem 100 im Atlantik von 1985 und dem Roger Manderscheid, seinem Chaco Clark von 1988, gehen die ersten modernen Romane an Lützebäuer Spruch am Francis von Malle, seinem Fie-Verlag, publiziert. Die Entwicklung von diesem Genre muss auch als ein Resultat von einer veränderten Ausstellung gegenüber der Lützebäuer Spruch als Literaturspruch gesehen gehen. Diese, wie ich für drinnen auch gedeiht habe, schon mit frei auf der Theaterbühne vollzogen wird. Dass das veränderte Verhältnis zu der Mammelspruch als Literaturspruch mit dem changierten Selbstbild und Selbstbewusstsein von den Autorinnen und Autoren zusammenhängt, wird nicht vom Manderscheid bestätigt, wenn hier schreibt: In unserem Verhältnis zur Sprache, die wir alltäglich reden, trat nach 1968 langsam eine Veränderung ein. Wir verachteten uns nicht länger als Winzlinge und unsere Sprache nicht länger als hässlich. Als dieselbe 1984 per Gesetz zur Nationalsprache erhoben wurde, war sie längst in unseren Köpfen rehabilitiert. Und auch die neu fixierte Orthographie konnte nur mehr den ultimativen Kick liefern, der die Schleusen öffnete. Der Nico Halminger attestiert in Lützeburg noch in diesem Kontext sogar eine subversive Kraft, die aus ihrer relativen Unverbrauchtheit als Literaturspruch auf hier geht. Die Autorinnen und Autoren mussten sich Lützeburg als Schriftspruch überhaupt mal erschaffen. Auf hier diesen Prozess, den an der 70er ansetzt, können die Romane vom Reveniger Manderscheid als den ersten Höhepunkt gelten. Theaterszene von den 80er Jahren ist vor allem durch die Ouvertüre vom Kapuzinertheater am Jahr 1985 geprägt. Bemerkenswert ist, dass dieses Theater im Unterschied zum großen Theater ein Bühne für einheimische Produktionen soll gehen. Der Mark Ohlinger, den damals den ersten Direktor vom Kapuzinertheater ging, hat die Entscheidung von der Stadt Lützebüsch aus diesem Theater ein Théâtre de Création zu machen, interpretiert als, ich zitiere hier, la reconnaissance d'un travail de plus de 15 ans. Und effektiv kann in sich Bereitschaft von der Stadt eine professionell abgestellte Bühne auf finanzielle Mittel für Lützebäuer Theaterproduktionen zur Verfügung zu stellen, ohne den langjährigen Ansatz vom Thun Deutsch, vom Mark Ohlinger, vom Philipp Nösen an ihren Ensemble nicht vorstellen. Auch schließlich entsteht dann den 80er Jahren, wie ich schon durchgestellt habe, der Lützebäuer Schriftstellerverband, der einen großen Anteil an der ökonomischen Professionalisierung von der Lützebäuer Autorinnen und Autoren hat. Die Gründung von dieser Gewerkschaft kann als ein von den wichtigsten Resultaten von dem veränderten Selbstbild gesehen werden. Ohne die zu Mondorf geknappten Kontakte mit ausländischen Kolleginnen und Kollegen, ohne das zu Kunstrevern am Loch Ness Verlag entwickelt engagiert Literaturverständnis und ohne den Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern von anderen Kunstsparten zu Kunstrev oder an der Lützebäuer Kunstgewerkschaft, hätten sich die gewerkschaftlichen Forderungen von den Literaturschaffenden wohl nie auf diese Art und Weise ausgebildet. Wie der Roger Manderscheid im Jahr 1990 den nationalen Literaturkonkurs gewinnt, betont ihn dementsprechend an seiner Riet und seiner Merci, dass sie ihn den Preis stellvertretend für sein viel Webegläder unholen will. Ihr seht, ich gesehen den Preis, den die unabhängige Jury mir wohl zuerkennen, auch als Preis für eine Generation von Lützebäuer Schreiberten, die an den 60er Jahren mit viel Begeisterung an neuen Ideen ausgezogen waren, für der Literatur hier im Land auf Bein zu helfen. Für so lange Bein zu machen, bis er endlich Freilecke kriegt. Wenn er mich heute erinnert, erinnert all die Kolleginnen und Kollegen mit, die von Anfang an angesehen hatten, dass Schreiben heute zu Lützebüsch heischt, oder auch heischt, endlich über die legendäre Minderwertigkeitskomplex erwascht zu kommen, den also an engem Stück als Lilliputaner und zwar alle Plagen dahinter stellt. Auch frei und noch alt frisch, über das zu schreiben, was einem auf der Fangernähl brennt und über dem Milieu, an dem das geschieht, an dem es nun mal Lützebüsch. Voilà, und damit wünsche ich vielmals merci für Aufmerksamkeit.
Entwicklung vom Lützebäuer Literaturbetrieb an den 1960er und 1970er Jahren. So war der Viertreff von Fabian Gilberts den 9. März am KP zu Ettelbrück überschrieben. So, merci für den Interesse und wünschen das Beste.